seinem neuen Podcast »Im Schatten der Götter« stellt der Journalist Konrad Roth außergewöhnliche Legenden vor. Ereignisse und Persönlichkeiten, die zu ihrer Zeit oder sogar bis heute bekannt und berühmt geworden sind. Wir wünschen gute und spannende Unterhaltung.
Im Schatten der Götter, Episode Nummer 2, 9.04 Uhr und der tausendfache Tod. Halifax ist die Hauptstadt der Provinz Nova Scotia und eine mittelgroße Handelsmetropole auf einer Halbinsel direkt an der Ostküste von Kanada. Wir schreiben den 6. Dezember 1917. Es ist 8.15 Uhr am Morgen und es liegt Schnee am Nikolaustag. Der Feuerwehrmann Billy Wells, der biegt gerade mit dem Fahrrad in seine Feuerwache ein und der Fahrdienstleiter Vincent Coleman, der hat vor etwa 10 Minuten im Bahnhofsgebäude am Hafen seine Tätigkeit aufgenommen. Die Schüler in der Stadt, die sitzen bereits im Unterricht und viele andere Menschen haben gerade mit ihrer Arbeit begonnen oder sie sind auf dem Weg dorthin. Niemand von ihnen kann auch nur ahnen, welches unglaubliche Inferno von wahrhaft apokalyptischem Ausmaß in nicht einmal einer Stunde über die Stadt hereinbrechen wird. In Europa, da tobt noch der Erste Weltkrieg. Und Halifax, das bietet den zweitgrößten und zugleich eben auch den tiefsten Naturhafen der Welt. Und so war die Stadt natürlich auch Nachschubbasis für die Atlantikflotte. Und deshalb werden an der Hafeneinfahrt über Nacht immer Unterwassernetze gespannt, um deutsche U-Boote an der Durchfahrt zu hindern. Der französische Frachter Mont Blanc, der war am Abend dann zu spät eingetroffen und musste so außerhalb des Hafens ankern, bis dann am Morgen die Netze wieder geöffnet wurden. Und die für dieses so spezielle Schiff vorgeschriebenen roten Flaggen, ja, die hatte man nicht gehisst, um eben deutschen U-Booten keinen Angriffsgrund zu liefern. Gegen 8.30 Uhr an jenem schicksalshaften Morgen, da fuhr die Mont Blanc dann in den Hafen ein. Aber in der Gleichfahrrinne, da kam mir dann der norwegische Frachter Imo entgegen. Und plötzlich, da befanden sich beide Schiffe tatsächlich auf Kollisionskurs. Alle gegenseitigen Signale, die fruchteten nichts und auch Rufe waren sinnlos, da die Männer der Mont Blanc nur Französisch und die der Imo eben nur Englisch verstanden. So stießen die beiden Schiffe schließlich zusammen, wodurch dann am Heck der Mont Blanc auch ein kleines Feuer ausbrach. Ja, Feuer und Rauch im Hafen, ja, so etwas gab es ja nur selten zu sehen und bald schon standen Hunderte von Schaulustigen am Kai. Niemand von ihnen konnte wissen, dass der Bauch der Mont Blanc den tausendfachen Tod in sich trug. Denn in ihren Lagerräumen, da befanden sich 35 Tonnen brennbares Benzol, 63 Tonnen Schießbaumwolle, 2300 Tonnen explosive Pikrinsäure und dazu auch noch 200 Tonnen TNT-Sprengstoff. Das Schiff war wirklich eine einzige und jetzt durch das Feuer auch völlig unkontrollierte Bombe. Die Seeleute der Mont Blanc, die sprangen sofort ins Wasser, schwammen panikartig die wenigen Meter hinüber ans Ufer. Dann riefen sie den Menschen dort für diese nicht zu verstehende Warnungen auf Französisch zu und flüchteten so schnell wie möglich, nur schnell wie möglich, weg von hier. Vincent Coleman, der als einziger dort Französisch verstand, der warnte dann seine Kollegen und alle rannten los, aber schon nach wenigen Metern, da stoppte Vincent. Denn ihm war siedend heiß eingefallen, dass ja kurz vor 9 Uhr gleich mehrere Pendlerzüge mit über 500 Menschen hier eintreffen sollten. Und so kehrte er in sein Büro zurück und warnte dann telegrafisch alle ankommenden Bahnen und dann am Ende seiner Nachricht, da schrieb er noch: »Danke, das wird wohl jetzt meine letzte Nachricht sein. Auf Wiedersehen, Jungs.« Dann, genau um 9.04 Uhr, da explodierte die Mont Blanc. Vor dem Einsatz der Atombomben in Hiroshima und Nagasaki war es die größte von Menschen herbeigeführte Explosion der Geschichte. Innerhalb von nur einer Sekunde, da starben in 5000 Grad Hitze rund 2000 Menschen und darunter auch 500 Kinder. 9000 wurden durch umherfliegende messerscharfe Glas- und Holzsplitter schwer oder auch lebensgefährlich verletzt. Das gesamte Stadtviertel Richmond, das existierte nicht mehr. Die Rauchwolke stieg hinauf bis auf 15 Kilometer Höhe und der Knall der Explosion, der zerstörte selbst 70 Kilometer weiter noch die Fensterscheiben. Ja, er war sogar noch in 300 Kilometern Entfernung zu hören. Der übrigens eine halbe Tonne wiegende Ankerschaft der Mont Blanc, der war 3,5 Kilometer weit geschleudert worden. Und dort an seiner Fundstelle, da wurde danach dann auch ein Denkmal errichtet. Die Bürgerwehr und alle hier stationierten Soldaten rückten aus. Man dachte natürlich, die Deutschen kämen mit U-Booten oder auch mit Zeppelinen. Und erst dann gegen Mittag, da wurde der wahre Grund für die Explosion bekannt. Und Billy Wells, der war mit 10 seiner Kameraden im nagelneuen Feuerwehrfahrzeug zu dem brennenden Schiff im Hafen gefahren. Alle 10 Kameraden, die starben in dem Feuerball der Explosion. Die Hitze riss dem Fahrer Wells die Kleider vom Körper. Er wurde dann gegen einen Straßenmast geschleudert und dann von der folgenden Flutwelle bewusstlos in mehrere Telegraphendrähte geworfen. Und als man ihn schließlich fand, da hatte er immer noch das Lenkrad in den Händen. Niemand glaubte daran, dass er überleben würde. Und man erteilte ihm dann auch die letzte Ölung. Aber wie durch ein Wunder erholte er sich und wurde tatsächlich wieder ganz gesund. Da die Schiffsführung der Mont Blanc nicht überlebt hatte, konnte niemals geklärt werden, wer denn letztlich für diese Katastrophe verantwortlich war. Und so wurde dann der Kapitän der IMO dann auch aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Besonders das Rote Kreuz im amerikanischen Boston leistete sehr, sehr wertvolle Hilfe, worauf die bis heute so enge Städtefreundschaft zwischen Halifax und Boston beruht. Zwischen dem Sezessionskrieg und dem Anschlag auf das World Trade Center ist die Explosion in Halifax über fast 150 Jahre die größte Katastrophe in den USA gewesen. Und heute ist Halifax eine bekannte Industriestadt von rund 500.000 Einwohnern und eben auch Anlaufpunkt für etliche Atlantikschiffe. Das Viertel Richmond, das wurde wieder aufgebaut. Nichts erinnert heute mehr an die Katastrophe von damals. Vincent Coleman, der mit seinem Opfer mehr als 500 Menschen das Leben gerettet hatte, ja, der ist bis heute ein Nationalheld in Kanada, nachdem Straßen, Brücken und auch Plätze benannt worden sind. Und Feuerwehrmann Billy Wells, nun, dem wurden danach noch weitere 54 Jahre geschenkt. Und sein ganzes Leben lang hat er sich die eine Frage gestellt. Warum ich? Während die anderen 10 Kameraden ja ums Leben gekommen waren, warum nur hatte nur er alleine überlebt? Und so hat Billy dann auch niemals jenen Tag und jene Stunde vergessen, die sein Leben und das seiner gesamten Stadt für immer verändert hatten. Damals im Dezember 1917, am Nikolaustag um 9:04 Uhr. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Zeit und auch eure Aufmerksamkeit. Für die Musik möchte ich mich herzlich beim Potsdamer Komponisten Ronald K. bedanken. Der schreibt sie übrigens Konrad Anton Heinrich. Seine tollen und wirklich fantasievollen Kompositionen könnt ihr dann unter seiner Webseite ronaldk.de gerne abrufen. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr dann auch bei meinen weiteren Podcasts über berühmte Ereignisse der Geschichte und auch deren Filme wieder mit dabei sein werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann also. Tschüss und auf Wiederhören.